ARD.
Sucht und süchtig, wir sind wieder da. Neben mir sitzt mein wundervoller Kollege Hagen Decker. Hagen, was geht ab?
Hallo John. Ja, 18 Uhr ARD Audiothek.
Auf jeden Fall.
Donnerstags überall, wo es Podcasts gibt. Genau. Wir sprechen heute über Anorexie. Helena ist unser Gast. Dazu kommen wir nach der Befindlichkeit. Sie sitzt schon hier und wir freuen uns auf das gemeinsame Gespräch. Mhm. Aber ich frage dich mal schnell, wie geht's denn dir? Möchtest du anfangen?
Ja, ich kann kurz anfangen. Also mir ist was super Blödes passiert und zwar, ich habe ja letztens erzählt, dass ich so
der
super...
Der Akku vom E-Roller ist alle.
Nee, nicht der Akku ist alle, sondern tatsächlich ist was im E-Roller, der geht nicht mehr, der eine, den ich habe. Ne? Und da bin ich natürlich sehr, sehr traurig, weil ich war ja so glücklich letztens darüber. Aber es ist ein lösbares Problem, da kümmere ich mich heute drum. Nee, ansonsten, ja, es ist so ein bisschen Struggle bei mir irgendwie. In den letzten Wochen dachte ich, dass ich irgendwie mit allen Dingen gut klarkomme, die ich so vor mir habe. Hab aber gemerkt, dass meine Erwartungen oder mein Anspruch da teilweise irgendwie ja zu hoch oder auch zu, ja doch einfach zu hoch gesteckt ist irgendwie. Meine Ziele, die ich teilweise kurzfristig habe. Und das führt dann zu Frust, wenn ich das nicht schaffe. Und da muss ich ein bisschen daran arbeiten, wie ich meine Ziele stecken kann, dass ich nicht dann in so, ja, total irgendwelche Löcher falle, wenn ich was nicht richtig gebacken bekomme.
Hast du die, wir haben da auch mal telefoniert die Woche über. Hast du angefangen, die Ziele aufzuschreiben, die berühmte To-Do-Liste und die vielleicht in Kategorien einzuordnen? Was kann ich heute machen, was ist wichtig und was ist vielleicht eher ein Thema für später?
Mit so Prios und so?
Genau, ja.
Ich habe so eine To-Do-Liste, die ich auch mit anderen Leuten zusammen habe, dass sie die auch einsehen können und auch da direkt sozusagen abhaken können. Ich habe jetzt noch, habe da nichts in Prios gemacht. Also. Aber ja, stimmt.
Man muss halt sagen, dass diese ganze Strukturthematik wirklich eine ganz schöne Säule der Abstinenz ist. Ne?
Ja, voll. Und leider auch eine, die bei mir ganz schön bröckelt, beziehungsweise noch ziemlich im Aufbau ist. Ja. Aber da bin ich auf jeden Fall dran. Bei dir ist ja nun so, mich würde eine Sache brennend interessieren. Und zwar hast du ja eine Instagram-Abstinenz angesagt für eine gewisse Zeit. Ja. Wie verhält sich das so?
Ja, eine Woche ist es jetzt. Und ich habe mich ja schon oft dazu geäußert, warum ich das machen musste. Und die letzte Nachricht, die ich gelesen habe, die hat mich auch wieder bestätigt. Und die ist so absurd, die will ich ganz kurz teilen.
Ja, mach mal.
Das war ein Kollege oder eine Kollegin, das weiß ich jetzt nicht mehr, ist ja auch egal. Alle dazwischen und außerhalb, herzlich willkommen hier auch in der Sendung. Da war jemand überzeugt, dass ich immer oder ganz, ganz oft, mindestens jedes zweite Mal hier stockbesoffen sitze. Und der hat das dann auch analysiert in meiner Aussprache. Ja, das wurde dann beleidigend und aber immer dieses, du bist die ganze Zeit betrunken in der Sendung.
Er hatte die privat geschrieben, oder?
Ja.
Okay.
Und das ist so ein Beispiel mal wieder und da dachte ich so, okay, alles gut. Das war so, ich habe noch mal, weißt du, ich dachte, jetzt bevor ich habe die App ja wirklich gelöscht. Ja. Ich habe vor 4 Wochen zu machen und da dachte ich so, okay, weil wie letzte Mal eben angesprochen, das nagt dann doch an einem, man liegt dann abends im Bett und denkt so, kommt der denn darauf? Ja,
oder? Ja,
und wenn es dann natürlich noch persönlich ist, was immer noch dazu kommt oder so, das nur als Beispiel, ich bin sehr froh, es geht mir doch viel, viel besser ohne diesen Input, denn die Menschen, die, wie ich letztens meinte, die Kontakt aufnehmen möchten und konstruktiv sich austauschen möchten, die schreiben dann auch mir eine E-Mail und das funktioniert ganz gut. Natürlich komme ich zurück, ich habe mich ja auch... Wir teilen uns natürlich den Account in der Pflege und es ist uns sehr wichtig, auch viele Nachrichten zu beantworten, aber ich brauchte mal eben diese Pause und die tut mir tatsächlich sehr, sehr gut.
Das ist gut. Kannst wieder ein bisschen ruhiger schlafen.
Ja. Genau. Ich habe noch 2 Sachen, bevor wir zum Gast kommen.
Ja,
erst soweit bei den Smashing Pumpkins mit meiner Tochter und ihrer besten Freundin.
Ja, sehr schöne Fotos habe ich gesehen davon.
Und das sind einfach absolute Weltstars und die nach 20 Jahren ihrer Prime da 17.000 Leute in die Waldbühne holen, ey. Und das war das erste Konzert von meiner Tochter in ihrem Leben
Ach krass.
Sie hat noch nie so viele Menschen gesehen an einem Ort.
Ja.
Und die ganzen, ne, da kann ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber die ganzen Gespräche und die Fragen, die sie mir gestellt hat. Und ich habe ihr natürlich und ihrer Freundin das aktuelle Tour-Shirt gekauft. Und das heißt, ihr erstes Konzert wird für immer The Smashing Pumpkins sein. Das finde ich natürlich extrem cool. Und aber sie hat, war gar nicht ihre Musik natürlich, also sie kennt, kennt die Band ja nicht, da hört man ja Crow, Billie Eilish und Dua Lipa. Und aber das war, es war wirklich magisch, auch für mich in der Genesung. Ich habe die Band ja auch über 10 Jahre nicht gesehen, wahrscheinlich in der ganzen Konsumzeit, die bei mir 15 Jahre waren, war einfach auch kein Platz für Konzerte. Diese Lieder zu hören, die einen meine ganze Jugend bestimmt haben, zum großen Teil. Und Billy Corgan war richtig gut drauf und die waren laut und haben toll gespielt und auch die Atmosphäre von diesen 17.000 war wirklich magisch.
Das
ich hatte die ganze Zeit Gänsehaut, es hat kurz geregnet zwischendurch, aber es war ja auch super heiß und dann geht die Sonne da unter. Also ich war, es war einfach schön. Und das zu teilen mit dem Nachwuchs, das war natürlich ganz, ganz toll. Das jetzt noch, das letzte Sache von meiner Befindlichkeit, die diesmal wieder so ein Beispiel aus dem Alltag. Ich habe meiner Partnerin einen Kaffee gemacht, so das Wasser gekocht, vorgestern Morgen. Also ich bin steh auf, sie schläft noch nicht, ich mache Wasser in Wasserkocher. Und ich hatte so einen krassen Flashback auf die gleiche Aktion, die ich ja für meine Ex-Partnerin, also ich habe halt dann, sagen wir mal, die Nacht nicht geschlafen und habe halt dann morgens versucht, ein guter Partner zu sein, ja, und also in meiner völligen Intoxikiertheit und habe halt auch nicht immer, aber manchmal eben vor dem Frühstück gemacht, bevor sie dann arbeiten geht, diese 15 Minuten, die man miteinander zu tun hat, wo man morgens mal eincheckt, die habe ich dann gerne überspielt mit so einer Aktionismus.
Ja, klar, ja.
Wo man dann so normal tut, nach 2 Tagen wach, völlig. Und ich habe dann das Wasser, und dann ich war halt die gleiche Aktion, weil ich habe den gleichen Wasserkocher mir gekauft, weil ich den so mochte, wie aus der alten Wohnung. Und das hat mich total umgehauen. Weil ich mache es jetzt aus einer Liebe, aus einer Grundsituation. Ich möchte einfach meinem Partner was Gutes tun oder ist einfach, sag ich mal, eine schöne Geste. Aber auch für mich auch ein guter Moment morgens so alleine in der Küche. Und dann ist mir eingefallen, dass ich all das in den letzten 6 Jahren Beziehung, dass das ja nie ich war, sondern immer nur, also die Motivation dieser Nummer war eine ganz andere. Ja, nämlich, dass sie nicht checkt, dass ich drauf bin.
Ja.
Krass, ja, und das, also das geht ja richtig tief, diese Aktion, also dass sie nicht checkt, dass ich drauf bin. Und das alles in dieser schauspielerischen Haltung mit hier, ich mach was für dich, einen Kaffee, das hat mich doch, ich hab mich zu Tränen gerührt und ich musste mir jetzt mal wieder hinsetzen. So. Und in all diesen Sachen merkt man halt, was man auch für ein Arschloch war, da wiederholen wir hier uns auch. Und am nächsten Tag kamen dann auch die Kinder in die neue Wohnung. Die sind dann ins Kinderzimmer gelaufen. Und ja, diese Reise, was ich mir immer gewünscht habe, dass man jetzt wieder mal auch als Vater providen kann, ja. Das war ja, ich war ja 2,5 Jahre kein Zuhause. Ne? Immer nur Klinik. Und jetzt denen zu sagen, hier, das ist euer Zimmer und die rennen rein und wollen gar nicht gehen, das war wunderschön.
Oh Gott, ich hab dich so lieb, Hagen, ja.
Das war's. Also es geht weiter, aber ich spüre halt auch wirklich, dieser Genesungsprozess verändert sich auch so krass gerade, weil man jetzt was hat, was man wieder verlieren kann.
Ja, ja, klar.
Ja, und das ist halt, weißt du,
also auch gerade jetzt ja in dem Moment so krass entstanden.
Ja, wenn ich im betreuten Wohnen gewohnt habe, dann dachte ich, ja gut, wenn ich jetzt rückfällig wäre, dann muss ich ja nur 3 Etagen hoch ins Countdown.
Ja.
Ja, und was habe ich da zu verlieren gehabt? Weil da hatte ich ja auch noch keinen Kontakt zu meinen Kindern. Das war auch eh oft alles noch relativ scheiße, ja. Und man muss aber durchhalten, man muss weitermachen. Dass ich jetzt wieder eine Wohnung habe und das kann jetzt alles, das kann ich alles verlieren, wenn ich wieder rückfällig werde. Und das macht mir schon auch Angst. Ja. Aber es ist die Krankheit, die ich habe und ich versuche damit umzugehen. Aber es ist, und vor allem, was ich auch mit diesem Wasserkocher meinte, es kommen halt immer wieder jetzt Sachen hoch. Ich liege manchmal abends im Bett und dann fällt mir wieder was ein. Mhm. Was ich, weißt du, dieser Wasserkocher hat auch so verschiedene Türen aufgemacht zu anderen Alltagssituationen. Mhm. Oh, wo ich dann einfach dachte, eigentlich müsste ich jetzt wieder 10 Leute anrufen und mich entschuldigen. So, ja. Und da dann manchmal wieder weiterzumachen und ist dann manchmal gar nicht so einfach, wenn man kurz denkt, boah, was habe ich eigentlich gemacht? Ne? Mhm. Aber das haben wir hier schon sehr oft gesagt. Und das ist Teil meiner Genesung, dieses Anerkennen der eigenen Schuld, aber auch das Aushalten dieser und auch dann weiterzumachen und auch daraus zu lernen eben. Ne? Mhm. Das ist ein ganz schön großer Prozess.
Ja, das ist wahr, auf jeden Fall.
Ja, das war's von mir. Dankeschön. Wir haben heute einen Gast, John, und zwar die Helena.
Ja. Hallo.
Du darfst doch noch ein Stückchen näher ans Mikrofon ran.
Das genau. Mache ich, ja. Ja.
So, immer so halb,
man mich ein bisschen
halb, ja, so ist schön. Ja. Helena, schön, dass du da bist. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen, was du machst. Und hörst du eigentlich Sucht und Süchtig?
Könnte eventuell sein. Also ich bin die Helena, ich bin 22, habe eine doch ein bisschen längere Geschichte mit einer Magersucht und studiere inzwischen aber Medizin. Genau. Hab so in den letzten 12 Jahren, würde ich sagen, einiges irgendwie so ein bisschen gelernt vielleicht oder auch nicht. Und bin durch Sucht und Süchtig auch irgendwie nochmal ein bisschen tiefer auf dieses Thema gekommen. Ja, was ist Sucht und dass es mich eigentlich genauso betrifft wie euch. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich hoffe, es wird nicht zu wirr.
Nein, das kriegen wir schon hin. Ja. Genau, woher kennt ihr euch sozusagen? Ihr habt euch ja, also Hagen hat ja diesen Gast akquiriert sozusagen. Okay. Könnt ihr nur mal ganz kurz was dazu sagen?
Einmal persönliche Beziehung zum Gast. Ich habe Helena kennengelernt bei den Medi-Meisterschaften, wo ich gesprochen habe. Du hast mich umarmt danach. so wie sich das so ein bisschen rumgesprochen hat. Okay. Und warst aber sehr emotional und meintest, du möchtest gerne auch deine Geschichte teilen.
Ja, genau. Ja. Man muss auch sagen, du warst ein bisschen gemein, Hagen.
Was?
Ja.
Jetzt kommt's.
Du hast nämlich, ich hab eine Frage, glaube ich, gestellt und für alle wurde applaudiert und weil es mir besonders unangenehm war, wurde für mich gleich zweimal applaudiert. Daraufhin musste ich danach nochmal zu dir kommen, das ging gar nicht anders.
Ja. Der eine oder andere sagt gemein, der andere sagt vielleicht charmant.
Sehr charmant.
Sehr gut, okay.
Ich glaube, das war, weil du, weil ich halt einfach gespürt habe, du saßt alleine dort, vielleicht, also ja. Den Kontext dieser, und ich gehe ja dann immer mit dem Mikrofon in die Menschen rein und ich habe einfach gedacht, du kriegst einfach noch einen zweiten Applaus, weil du warst einfach, ja, ergriffen, so wie viele, so wie John und ich jede Woche oder täglich, wenn man kurz darüber nachdenkt, wie geht's mir eigentlich heute? Und wie komme ich vielleicht auch heute gut durch den Tag? Das ist vielleicht auch eine Thematik, die wir heute besprechen wollen.
Auf jeden
und
Fall.
Für alle, die das etwas Ähnliches haben wie wir, wissen, dass es manchmal nicht so einfach ist, durch den Tag zu kommen. Und ich glaube schon, dass wenn man da sitzt, 1,5 Stunden und dann darüber spricht, und es ist ja am Ende unserer Veranstaltung immer ein Miteinander sprechen, ja, da sind wir dann auch alle gerührt, weil man dann weiß, ja, wir sind alle in einem Boot und es ist nicht immer einfach, durch den Tag zu kommen einfach. Und deswegen der zweite Stimmt. Applaus, damit dein Tag ein bisschen leichter ist.
Das war auch gar kein Problem. Ich fand's, ich find's doch super.
Dankeschön.
Nein, war ja. Mir aber wichtig, dahin zu kommen, auch wenn ich meine Freundin nicht überreden konnte, aber das spricht ja auch schon für sich.
Weshalb war es dir wichtig, dahin zu kommen?
Weil für mich, das war wie so eine Selbsthilfegruppe, die ich wirklich jede Woche auch immer wieder gehört habe, die mir mal immer wieder mal so ein bisschen einen Tritt in den Hintern gegeben hat, wenn ich selber nicht hinbekommen habe.
Du meinst den Podcast jetzt?
Genau. Ja, dementsprechend hat er mich das letzte Jahr, also ich bin vor ungefähr einem Jahr nochmal in der Klinik gewesen und bin von dort aus dann eben entlassen worden. Und wenn man aus einer Klinik rauskommt, ist dann doch nicht alles sofort super einfach und dementsprechend braucht es da doch irgendwie zu Hause auch nochmal sehr viel Eigenmotivation und die immer wieder aufrechtzuerhalten. Ich wohne auch alleine, das ist dann doch irgendwie auch immer wieder schwierig, gerade wenn eben das Substanzmittel eben keine illegale Droge oder auch Alkohol oder sowas ist, was man quasi auslassen kann, sondern eben was man ja eigentlich braucht. Also meine Abhängigkeit ist ja quasi das Nicht-Konsumieren und ich muss mich ja dazu bringen, quasi kontrolliert zu konsumieren und das ist eben, finde ich, sehr, sehr schwierig.
Stimmt, ja, krass.
Ja, ist eine Sache, die hatten wir sind heute hier in Essstörungen 3. Anorexie mit Helena. Du hast mir gesagt, das ist die Form deiner Magersucht. Bevor wir durch dein Leben einmal durchgehen, wie das so losging, deine frühe Kindheit und den Krankheitsverlauf, vielleicht kannst du uns kurz aufklären, du bist ja betroffen, da weiß man oft so ein bisschen Bescheid auch von den Definitionen. Anorexie, was ist das?
Also es gibt ja unterschiedliche Formen der Essstörung. Ihr hattet ja eben auch schon einige zu Gast. Die Anorexie ist quasi die klassische Magersucht, also wo es darum geht, dass man eben möglichst gezielt viel Gewicht verliert. Jetzt von der rein formalen Definition im ICD-10 ist es so, dass quasi da auch ein gewisser BMI fällt, also dass man einen BMI unter 17,5 haben muss, was aber auch wieder ein bisschen problematisch ist, weil dadurch, also man muss ja quasi erstmal abnehmen, um diesen BMI dann quasi zu erreichen. Das heißt, man ist ja aber davor eigentlich auch schon magersüchtig und das Ziel ist ja immer weniger zu werden. Das heißt, es stachelt ja die Betroffenen umso mehr nochmal an, weiter abzunehmen, wenn sie noch nicht unter diesem 17,5er BMI sind. Also dieser BMI zählt damit rein. Es gibt mittlerweile aber auch aufgenommen die atypische Anorexie, wo quasi dieser BMI nicht reinfällt, aber die restlichen Verhaltensmuster. Ich
muss kurz erklären, für die, die es nicht wissen, dass der Body Mass Index.
Ach so, genau, der Body Mass Index ist das Gewicht in Relation zur Größe und zum Alter. Und das wird dann eben am Vergleich zum Rest der Gesellschaft gemessen. Und wenn man quasi da relativ niedrig ist, dann, also Untergewicht, danach wird eben das Untergewicht, das Normalgewicht und das Übergewicht eingeteilt. Und ab 17,5 spricht man von einem anorektischen BMI.
Vielleicht auch noch mal kurz zur Einordnung, bevor wir losgehen mit deiner Kindheit. Ab wann weißt du, dass du betroffen bist?
Ich glaube, die Einsicht darin ist schwierig. Also die Diagnose habe ich recht früh bekommen, glaube ich mit 12 oder so. Aber ich habe das nie so wirklich gesehen. Ich glaube, selber zu wissen, dass man magersüchtig ist, man merkt, dass man ein komisches Verhältnis zum Essen hat, aber man denkt nie, dass man wirklich krank ist. Also eigentlich genau wie bei euch. So, ich habe ein Problem mit einer Substanz, aber nee, ich könnte doch jederzeit aufhören, wenn ich wollte.
Okay.
Aber ich will halt nicht.
Das so. Können wir sehr gut nachvollziehen. Ja. Das, ich habe das Problem auf jeden Fall nicht.
Ja, genau. Genau das.
Dann, dann lass uns doch mal biografisch ein bisschen anfangen. Wie bist du so groß geworden?
Also eigentlich alles sehr bilderbuchmäßig, könnte man sagen. Also meine Eltern wohnen in einem kleinen Dorf. Ich habe zwei Schwestern, ich bin die mittlere. War aber schon immer ein relativ introvertiertes und auch eher trauriges Kind. Habe irgendwie immer so das Gefühl gehabt, ich bin einfach nicht richtig. Und also ich will nicht so sein. Und dementsprechend hat sich eigentlich schon recht früh so, eigentlich schon fast eine kindliche Depression entwickelt. Und
was für Punkte waren das, wo du gedacht hast, du willst so nicht sein? War also klar, das ist wahrscheinlich so eine allgemeine Wahrnehmung, aber hast du da schon mal mehr dich so ein bisschen reingedacht irgendwie?
Also es war so, dass ich irgendwie sehr große Schwierigkeiten hatte, schon im Kindergarten irgendwie Kontakt zu den anderen Kindern so ein bisschen aufzunehmen, weil ich irgendwie immer so Angst hatte, dass ich irgendwie komisch bin oder so. Und auch, dass ich so dieses Gefühl hatte, irgendwie nicht so richtig, also meine Eltern haben mich über alles geliebt und tun sie auch immer noch und meine Schwestern auch, aber ich hatte so dieses Gefühl, irgendwie nicht da reinzupassen. Einfach, dass ich in dieser Familie irgendwie, also eben, das war ein sehr subjektives Empfinden. Ich weiß, dass ich da mehr als willkommen bin und dass alle mich lieben, aber ich habe mich da nicht so richtig gefühlt und war auch oft viel krank und das waren letzten Endes auch immer psychosomatische irgendwie Bauchschmerzen oder sowas, die ich dann hatte. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so genau an Situationen festmachen kann.
Das heißt, es gibt tatsächlich kein Schlüsselerlebnis?
Nee, gar nicht.
Wie vielleicht bei mir, wo ich ja genauso aus dem Stegreif 8 Dinge aufzähle, wo ich sage, boah, das war ein harter Tag.
Nee.
Sondern kannst du aber nochmal ein Beispiel nennen, wo du dich vielleicht trotzdem, es gibt eben kein Schlüsselerlebnis, aber ein Moment, den du kurz beschreiben kannst, wo du dich eben falsch gefühlt hast, auch schon als Kleinkind.
Eben, dass ich immer so traurig war und es keinen Grund gab. Also ich war einfach traurig und es gab keinen Grund dafür und dadurch waren meine Eltern dann auch oft verzweifelt.
Also in einer x-beliebigen Situation warst du einfach traurig.
Einfach aus sich heraus.
Ja.
Also da gibt's, also bestimmt kann man da jetzt irgendwie psychologisch noch tiefer reingehen und irgendeinen Grund finden, aber so. Also es gibt eigentlich wirklich keinen Grund. Und das hat es so schlimm gemacht, das eben auch zu akzeptieren, dass es keinen Grund gab.
Und das ist regelmäßig auch vorgekommen.
Ja, doch. Das war eigentlich ein Gefühl, das sich durchgezogen hat. Ja.
Okay, und also ich erstmal kann ich das total gut nachvollziehen alles, weil ich mich ja auch so ein bisschen nicht ganz richtig fühle in meinem Familiensystem, ja, obwohl mir das halt null gespiegelt wird. Ne? Also
ja, genau.
Mich und alles ist gut.
Es ist eigentlich
gut,
alles super und das macht es so schwieriger
genau,
zu greifen, dass es eben
schwierig.
Nicht super
ist. Ja. Ja, genau. Und dann natürlich aber aufgrund dieser Grundhaltung, ich bin irgendwie anders und so, da entsteht ja dann auch ganz viel draus. Also da entsteht ja ganz viel Unsicherheit draus und
ja, genau.
Auch irgendwie keine Lust mehr und so, war bei mir auch immer oft und auch viel Trauer, wie du sagst. Ja. Genau, und wie ging es dann los, dass dein Essverhalten sozusagen schwierig wurde? Beziehungsweise kannst du da einen Punkt direkt, einen Finger irgendwie rauflegen auf einen bestimmten Zeitpunkt?
Ja, ich glaube, das ist relativ ganz, also gut benennbar. Und zwar eben das mit der Trauer hat sich immer so weiter durchgezogen und dann hat sich halt irgendwann mit Beginn so von der Pubertät dieses ich will einfach nicht ich sein und ich will so nicht sein, hat sich dann halt irgendwann manifestiert, auch noch zusätzlich auf den Körper. Mhm. Und dadurch, dass ich natürlich auch eine große Schwester hatte und sowas, ist es dann auch so, dass man natürlich dann auch von der irgendwie viel mitbekommt, was ist irgendwie gerade da in dem Alter auch los. Und da habe ich dann irgendwie festgestellt, ah ja, Ernährung und irgendwie so, das hat ja auch was irgendwie mit dem Sein zu tun. Und dann habe ich, glaube ich, wirklich angefangen, das erste Mal auf mein Essen und meinen Sport zu achten mit 10. Das war aber noch so, dass es quasi keinem aufgefallen ist so richtig. Also das war Anfang 5. Klasse. Da habe ich dann halt irgendwie versucht, die ersten Diäten durchzuziehen, bin aber ja schon ab und zu dann halt so ein bisschen gescheitert.
Aber dir war das schon wichtig?
Mir war das wichtig, ja. Mir war das sehr wichtig. Ich habe mich auch sehr, sehr unwohl in mir gefühlt.
Aber wurde dir jemals von außen reflektiert sozusagen, dass irgendein Problem mit deinem Körper ist? Von
überhaupt
irgendjemand?
Nicht.
Also auch in der Schule? Gar nicht einfach. Ja.
Überhaupt nicht. Ich war eigentlich auch immer ein schlankes Kind. Also da gab es überhaupt kein Problem. Also es war sowieso eigentlich immer so von wegen, ach ja, du bist ja eh so eigentlich recht schlank und so. Also das war nie ein Thema. Ich habe auch immer viel Sport gemacht. Ich war Leistungsschwimmerin und alles. Mhm. Und trotzdem...
Delfin?
Ja. beste Schwimmort.
Wahnsinn. Ich habe es einmal probiert. Das funktioniert nicht anatomisch bei mir.
Ich glaube, wir sind doch einfach beides keine
Aber
Delfine.
Aber erstmal ganz kurz off topic. Wie kann man denn... Delfin ist ja unfassbar anstrengend.
Das ist wirklich sehr anstrengend, aber wenn man einmal die richtige Technik hat, dass man den Kopf quasi nicht, während man die Arme oben hat, nach oben hebt, weil das ist wirklich sehr unanatomisch, wenn man das koordiniert.
Hat es dir Spaß gemacht?
Ja, doch, ich glaube schon.
Vielleicht kommt ja der Moment in Hagendeckers Leben, wo es ihm auch noch Spaß macht, Delfin zu schwimmen. Ich würde es sehr gerne mal sehen.
Also ich finde, es sieht toll aus.
Es ist krass, ja.
Das sieht cool. Bei dir bestimmt auch bald, Hagen.
Ja. Ich mache dann ein Video für euch.
Bitte.
Okay, Delfin, sehr gut.
Ja. Genau, das war dann aber gleichzeitig auch wieder eine Sportart, die meine beiden Schwestern eben auch gemacht haben. Mhm. Und dadurch hatte ich irgendwie auch wieder so nicht meins. Mhm. Und habe mich dann da irgendwie auch wieder so sehr schnell dann auch ein bisschen, also ich war da nie fehl am Platz, aber ich habe mich eben wieder so gefühlt. Mhm. Dann 10, Essen hat angefangen sehr schwierig zu werden, war sehr konfliktbehaftet, aber noch soweit handelbar. Mhm. Meine Eltern haben das zu dem Zeitpunkt auch nicht so richtig gecheckt. Das war halt so ein bisschen, ja, das Kind ist ein Kind. Wobei meine Mutter tatsächlich, muss man auch sagen, schon früh mit mir immer mal wieder zu Psychologen gegangen ist. Und dann war ich aber auch ein bisschen, glaube ich, wie du in deinen Therapien so ein Scheiß. Ich weiß eh, was die hören wollen. Ja,
ja. Aber warte mal, warum ist sie mit dir zum Psychologen gegangen? Mit 11?
Weil ich so traurig war.
Wegen der Traurigkeit.
Also diese depressive Sache, das wussten meine Eltern und das haben die auch schon die ganze Zeit mitbekommen.
Wie hat sich deine Trauer denn gezeigt?
Genau,
also
hast du
dich zurückgezogen dann und geweint? War das auch so, war das ein bisschen so ein Weltschmerz vielleicht auch? Oder wirklich so eine Unzufriedenheit auch, die in dir
also
auf dich selbst bezogen ist?
Sozusagen? Es war eine Unzufriedenheit auf mich selber bezogen, aber auch so ein Weltschmerz. Ich habe einfach nicht verstanden, warum ich da bin und warum ich da sein muss, so nach dem Motto.
Okay, das kenn ich auch gut.
Ja.
Hat ja keiner gefragt, ob man hier sein will. Ne? Das war immer so ein bisschen mein Gedanke.
Ja, habe ich meiner Mutter auch mal an den Kopf geschmissen.
Ja, genau, ich auch.
Richtig gemein eigentlich.
Krass, ja, ich habe es meinen Eltern ja auch im Kopf. Meinte auch, die hat mich ja nicht gefragt, man, so, was macht ihr mich jetzt verantwortlich dafür, dass es mir scheiße geht? Ja, genau.
Krass. In welcher Situation hast du das dann immer mal in den Kopf geworfen?
Ich habe immer sehr, sehr viel geweint. Vor allem habe ich mich abends immer in Schlaf geweint. Und
Gott, schrecklich.
Ja, und es war auch ein bisschen ätzend tatsächlich, glaube ich, für die ganze Family, weil dadurch, dass ich mich eben in den Schlaf geweint habe, konnte auch das ganze Haus einfach nicht schlafen. Weil ich
hast dich lautstark in den Schlaf geweint?
Also so wie ich mich erinnere, ich glaube, es war so ein, mal war es ein leises Heulen, mal war es ein lautes Heulen und ich glaube, also ich habe mal meine Eltern gefragt, die meinten, sie hätten das eigentlich nicht so gemerkt. Ich dachte immer, ich hätte irgendwie wirklich alle wach gehalten. Da bin ich auch rückblickend ganz froh drüber, dass ich das nicht getan habe. Aber ich glaube immer, wenn meine Eltern das eben bemerkt haben, dass ich mich so in den Schlaf weine und sie halt überhaupt gar nicht verstanden haben, warum. Ich glaube, irgendwann waren sie überfordert einfach auch mit der Situation und waren einfach hilflos. Und dann habe ich ihnen, glaube ich, auch ab und zu einfach diese Vorwürfe gemacht, was eben total unfair ist. Aber ich habe sie gemacht und war so, ihr wolltet mich doch haben, ich will doch gar nicht.
Gut, damit möchte ich dich gerade in den Arm nehmen. Hast du dir vielleicht unterbewusst auch gewünscht, dass deine Trauer mehr wahrgenommen wird? Wenn du den Eindruck hattest, du hast die alle wachgehalten, aber es gar nicht so war, war es vielleicht auch so ein bisschen so, sollte das gesehen werden?
Ich glaube, rückblickend schon, und das finde ich immer ein bisschen unangenehm zuzugeben, dass man das schon alles auch ein Stück weit aus Aufmerksamkeitsgründen macht. Aber ich weiß zum Beispiel auch, dass ich mich früher im Garten einfach ab und zu versteckt hat und gehofft habe, dass meine Eltern mich suchen. Und natürlich haben sie mich auch gesucht. Und also es war eigentlich überhaupt nicht passend, weil meine Eltern haben mich immer ganz arg geliebt und trotzdem hatte ich irgendwie das Gefühl, ich muss über Schmerz und über Krankheit auch ganz viel eben ausdrücken oder überhaupt zeigen, dass ich da bin. Ja.
Oh Mann. Okay, ja gut, dann sind wir jetzt an dem Punkt, wo du sozusagen anfängst, Diäten zu machen, ja, genau. Dich immer noch auch in den Schlaf weinst.
Wie hast du dich darüber informiert?
Über Diäten?
Ja.
Boah, ich glaube, das war YouTube viel.
Also hast du schon geguckt, was gibt es da für Möglichkeiten?
Ja, ich musste mich ja erstmal über Essen informieren. Ich wusste ja gar nicht, am Anfang mit 10 weiß ich ja noch nicht, was irgendwie wo drin ist.
Und war verheimlicht auch gleich ein Thema, dass du diesen Prozess verheimlicht hast vor den anderen in der Familie?
Am Anfang nicht so sehr, weil dadurch, dass wir 3 Mädels waren, war auch irgendwie so dieses bisschen auf die Figur achten und so schon einfach pubertär bedingt ein bisschen normal. Und meine Eltern haben sich da eben, weil es bei uns allen, also zu dem Zeitpunkt bei meiner großen Schwester und mir, meine Kleine war da noch zu klein für, nicht so ein Riesen, also war das einfach so ähnlich ein Thema und deswegen war das, glaube ich, nicht so relevant. Und am Anfang bin ich damit auch noch verhältnismäßig so offen gegangen und meinte so, Mama, ich würde jetzt gerne eine Diät machen, einfach um mal wieder so ein bisschen vitaler zu werden. Oh Gott. Also ich habe natürlich auch damit gelogen, ich wollte eigentlich nur abnehmen, aber ich habe ihr eben gesagt, so, ich werde jetzt erstmal nicht mehr richtig essen. Und dann war sie natürlich auch überfordert, weil wie reagiert man, wenn irgendwie die 10-jährige Tochter sagt, ich esse jetzt nicht mehr richtig. So. Und sie hatte aber eigentlich gut reagiert und meinte so, naja, wenn du das unbedingt machen möchtest, dann kannst du das ja eine Woche oder sowas mal machen, weil hätte sie es mir verboten, dann hätte ich es natürlich, also heimlich einfach gemacht. Das hatte sich dann eben auch wieder so ein bisschen eingestiegen und das waren auch immer so phasenweise. Ich habe zu dem Zeitpunkt, also zwischen 10 und 12 habe ich da jetzt, oder 10 und 14 habe ich jetzt auch gar nicht so krass abgenommen oder sowas. Das waren einfach teilweise schwierige Phasen mit dem Essen. Und dann hatte ich mit 14, habe ich einen sexuellen Übergriff erlebt. Und im Zuge dessen ist quasi, also es gibt, glaube ich, so ein bisschen diese Second-Hit-Theory, dass quasi zwei, also dass man eh schon prädestiniert für was ist und dann passiert noch was anderes und dann bricht es quasi komplett aus. Und das war so der Moment, in dem ich halt irgendwie so das Gefühl hatte, mir wurde was von mir genommen und ich bin irgendwie nicht mehr ich. Ich bin irgendwie, also ich muss hier irgendwie raus und auch raus aus meinem Körper. Und das war der Moment, wo das dann alles ziemlich umgeschlagen hat. Und dann war das, glaube ich, wirklich ein halbes Jahr, in dem ich wirklich rapide abgenommen habe und dann eben auch das ganze Gelüge angefangen hat, dass ich dann gesagt habe, ah ja, ich habe Mittagsschule, ich habe da schon gegessen. Ich habe natürlich in der Mittagsschule nicht gegessen. War dann exzessiv im Fitnessstudio und irgendwie hat dies nicht gepasst und jenes nicht. Und am Anfang ist es ja auch so, wenn man dann irgendwie so diszipliniert ist, dass man so super viel Sport macht oder so, dass halt alle super beeindruckt sind und sagen, oh, was bist du denn für eine Disziplinierte? Und irgendwann hat meine Mutter mich dann mal gesehen, glaube ich. Das, also an Weihnachten, genau, das ist an Weihnachten. Weihnachten ist das aufgefallen. Dass ich vor dem Essen saß und ich einfach dieses Essen angeschaut habe. Und wie so ein, also es ging einfach nicht. Ich habe dieses Essen gesehen und ich war so, es geht nicht. Ich habe angefangen am Tisch zu weinen und meine Mutter war so, hä, was ist jetzt hier irgendwie los? Und das war, ja, glaube ich, so der Beginn davon, dass dann wirklich irgendwie das ins Bewusstsein kam, dass hier irgendwas gerade ganz arg nicht stimmt.
Dieser Gedanke, das geht jetzt irgendwie nicht. Nimm uns da mal ein bisschen mit rein. Was ist das Gefühl, wenn dann da das, was zu essen war, was wahrscheinlich ein leckeres Essen ist, schätze ich mal, an Weihnachten erstmal, ne? Ganz grundsätzlich. Was passiert da im Kopf? So, weil das ist ja was ich zum Beispiel jetzt nicht kenne. Ja, ich kenne ja nur, ich sehe was und denke so, holy shit, das muss ich jetzt schnell nehmen. So, ja, so, das ist ja was ich leider kenne.
Ist auch
kenne.
Besser so.
Nee, jetzt auch immer nicht auf Essen bezogen, ja. So, ja, aber also auf meine
Krankheit. Bei Kokain Krankheit. Ist das jetzt auch nicht so toll, das stimmt.
Und ich kann mir halt gar nicht vorstellen, Und dass sich das so umkehrt, so, das geht jetzt nicht erklären, oder was heißt erklären, aber wie fühlt sich das an?
Also zum einen war es so, dass ich einen sehr strikten Plan hatte, sozusagen für mich im Kopf, wie viele Kalorien ich am Tag zu mir nehmen darf und was ich alles dafür machen muss, um die dann letztlich auch essen zu dürfen. Also das war ganz krass immer an irgendwelche anderen Handlungen geknüpft, zum Beispiel ich muss 2 Stunden Sport gemacht haben und nur dann darf ich irgendwie dies und jenes essen. Und das waren dann halt, ich hatte auch immer meine sicheren Nahrungsmittel und eben so eine Routine, also wie ich jetzt was essen kann. Und das musste eingehalten werden.
Da schlägt dann Weihnachtsessen ja komplett raus.
Total, ne? Genau. Total. Das war quasi keine Bewegung, nicht mein sicheres Essen und dann auch noch Leute. Weil ich habe auch eigentlich immer versucht, wenn ich esse, alleine zu essen, dass das niemand mitbekommt. So, weil mir das auch unangenehm war, vor Leuten zu essen.
Also auch wieder diese Isolation, die sich dann ja auch doppelt bei dem, was wir berichtet haben.
Genau, ganz arg.
Und mit deiner Geschichte isoliert man sich natürlich auch. Ja? Scham ist wahrscheinlich auch ein Riesenthema.
Extrem, ganz, ganz extrem. Also zum einen war ich so für mich ja stolz, dass ich viel abgenommen habe. Das war, glaube ich, auch so ein bisschen dieser Kick, den mir das Ganze gegeben hat. Also das ist auch irgendwie ein bisschen das, was sich vielleicht unterscheidet von der Substanz. Man hat den Rausch nicht in dem Moment, in dem man quasi die Substanz nimmt, sondern quasi im Nachhinein, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, auf der Waage steht oder irgendwie spürt, dass man den einen Knochen mehr spürt oder sowas. Und gleichzeitig war das bei mir schon auch ein bisschen so, dass ich diesen Unterzucker oder dieses Hungergefühl auch als Rausch empfunden habe.
Okay, krass. Was aber krass ist.
Lass mich mal ganz kurz auf die Frage von da vorne mal kurz eingehen. So. Mit dem, nee, das ist kein Problem, aber mit dem, das geht nicht, weil das finde ich so ein interessanter Punkt. Du hast dann das Essen angeguckt bei Weihnachten und dachtest dann, das geht nicht, weil es nicht in deinen Plan passt oder weil du gesagt hast, du hast dann auch geweint oder war es halt so ein frustriertes, es geht nicht. Ich weiß nicht, wie ich mit der Situation umgehe. So, das würde mich nochmal interessieren, was das für eine Situation war.
Also das war einfach eine krasse Überforderung. Ich habe dieses Essen angeguckt und war so, zum einen, das passt nicht in meinen Plan. Ich finde es irgendwie extrem ansprechend und deswegen sau eklig.
Okay. Okay, I get it.
So, weil ich will nichts wollen.
Ja. Also auch so eine Unzufriedenheit mit dir selber einfach, dass du jetzt Bock auf dieses Essen hast, dabei weißt du, es geht nicht.
Genau. Es war so dieser Kampf auch vor allem mit mir selber von alles, was mich gerade auszeichnet, ist, dass ich so diszipliniert bin, dass ich nichts zu mir nehmen muss und jetzt will ich das Essen und dafür hasse ich mich so sehr. Dass das mich so sehr triggert, dass ich anfange zu weinen.
Krass, also das ganze Bild von dir ist in dem Moment auch zusammengebrochen sozusagen. Ne?
Vor allem, weil das Leute dann auch mitbekommen haben. Ich saß da ja am Tisch und habe das ganze Weihnachten ja mehr oder weniger dann auch so ein bisschen zerstört. Hatte ich das Gefühl, weil ich sowieso immer denke, dass ich an allem dran schuld bin. Ja, also so eine Überforderung mit der Außenwelt, aber vor allem auch mit mir selber. Und das hat sich alles auf dieses Fondue-Fleisch projiziert.
Okay, danke für die Antwort. Ja.
Du hast gerade gesagt, im Satz davor, der Teil des Kickes war, dass ich den Körper, den Knochen mehr sehe oder den Knochen mehr spüre. Mein erster Gedanke war gerade, je mehr Knochen man mehr sieht und mehr spürt, desto näher ist man ja auch dem Tod.
Ja.
Also das ist ja so, wie wenn ich konsumiert habe, wusste ich ja im Grunde auch, ich kann hier Also am Anfang nicht, aber irgendwann wusste ich schon tief in mir, ich zerstöre mich selber, aber ich mache es weiter. Das dort doppelt sich ja auch wieder. Also du wusstest ja. Ich meine, ich bin so dünn irgendwann, ich traue mich jetzt gar nicht zu fragen, wie dünn du warst, vielleicht ist es auch irrelevant für die Sendung, wir wollen ja auch niemanden triggern draußen.
Genau, ne? deswegen sage ich auch gar keine Zahlen.
Genau, machen wir nicht, genau. Aber diese Beschreibung mit der Knochenszene, die geht ja schon in die Richtung von, du weißt, was ich meine.
Ja. Doch, das war es auch ganz arg. Das war auch sehr präsent zu dem Zeitpunkt.
Aber war dir das auch nicht klar, dass du da jetzt sterben kannst, wenn du weitermachst?
Ja? Doch schon, aber ich fand es nicht gruselig.
Kannst du dazu was sagen?
Liegt es daran, dass du hast vorhin gesagt, man möchte ja immer weniger sein.
Ja.
Ist das Ziel am Ende quasi weg zu sein? Also stört einen dann nicht mehr?
Krass. Ja. Okay. Also ist auch ein bisschen gruselig, also es ist fast ein bisschen beängstigend. Ich habe neulich nochmal alte Klinikberichte gelesen. Weil ich die gebraucht habe. Und da war ein Satz, ich war eben in dieser Klinik, war ich, glaube ich, 10 Monate am Stück. Das war die Klinik, in der ich mit 14 war. Stand drin, dass der Wunsch, sich zu Tode zu hungern, bestehen blieb. Fand ich ein ganz...
Nach den 10 Monaten.
Ja, ich bin dann ja auch nicht wieder zurück zu meinen Eltern gezogen.
Und dazu kommen wir gleich. Ja. Aber ja, danke fürs Teilen schon mal.
Ja.
Aber Darf ich fragen, weil ich kenne mich damit nicht so genau aus. Mhm. Spricht man denn da auch von einer Suizidalität?
Ja. Also nicht bei allen. Also viele machen das auch vor allem auch aus Kontrollgründen, also dass es eben um dieses Perfektionistische geht. Viele Anorexiekranke sind auch immer sehr, sehr perfektionistisch, also auch immer so dieses Leistungsorientierte etc. Suizidalität muss da nicht immer eine Rolle spielen, aber bei mir war eben eigentlich, habe ich jetzt so rückwirkend auch ein bisschen rausgefunden, die Essstörung auch meine Medikation für die Depression so ein bisschen, weil die dadurch in den Hintergrund sogar eher gerückt ist, also ohne die Essstörung wäre ich noch viel depressiver gewesen.
Okay, das ist ja so ein bisschen wie, also ich habe ja auch quasi Drogen als Medikation genau. Halt einfach benutzt, jetzt nochmal was anderes, aber halt genau, dass man das einfach verlagert. Das
genau, Problem, es geht in die Richtung, ne? Genau, ja.
Ja, krass. Okay, wie ging es dann weiter? Du hattest dann genau diese Weihnachtssituation sozusagen, wo genau. Es ja dann wahrscheinlich, dann ist es ja öffentlich in Anführungsstrichen geworden sozusagen, ne?
Genau, das war sozusagen das Coming Out, irgendwas stimmt hier gerade ganz und gar nicht. Dann haben wir das erste Mal versucht, so ein bisschen ambulant anzugehen. Da habe ich halt gar nicht mitgemacht, weil ich habe halt immer gesagt, ja, ich will was ändern, aber eigentlich wollte ich halt gar nichts ändern. Also ich wollte einfach weiter abnehmen, aber meine Ruhe haben.
Was sind denn die ersten Schritte, um da kurz einzuleiten? Was sind, um auch nach draußen zu gehen, wenn man in so einer Situation ist, wie du mit deiner Familie warst? Was sind denn so die Anlaufstellen, die ihr dann vielleicht damals auch besucht habt?
Also ganz wichtig auf jeden Fall. Meine Mutter hat das eben, also meine Eltern haben das, ich rede immer nur von meiner Mutter, was waren schon meine Eltern. Also
Grüße gehen raus an Papa.
Grüße gehen raus an meinen Vater.
Und an Mama.
Und meine Mama, an beide. An
und
alle,
an beide Schwestern.
An ganz beide, genau. Ja, an alle vier. Auf jeden Fall. Okay, sorry. So, jetzt sind alle gegrüßt. Genau, meine Mama ist mit mir zum Kinderarzt gegangen erstmal. Da wurde dann eben eine regelmäßige Gewichtskontrolle durchgeführt und weil dann irgendwann natürlich auch die Blutwerte beschissen werden, wurde das auch regelmäßig kontrolliert. Und dann hat der eben auch uns weiterverwiesen zu einer Psychologin. So bin ich dann auch gegangen. Aber das war schon der Punkt bei mir, wo es eigentlich ambulant nicht mehr machbar war. Und irgendwann war ich bei dem Kinderarzt für die Kontrolle und der hat gesagt, das kann ich ambulant nicht mehr verantworten. Sie müssen jetzt stationär gehen. Also du musst jetzt stationär gehen.
Wie hat sich das angefühlt, so eine Ansage?
Beziehungsweise, ich wusste das in dem Zeitpunkt nicht so genau. Er hatte gesagt, ja, es wird schon langsam Zeit, stationär zu gehen. Ich mache Ihnen mal einen Termin in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Mhm. So, weil das quasi die erste Anlaufstelle für psychiatrische, psychologische Notfälle bei Kindern ist, wenn es um eine stationäre Aufnahme geht. Und dann dachte ich, ich würde da erstmal zu einem Vorgespräch in diese Kinder- und Jugendpsychiatrie gehen. Ich bin mit meiner Mutter dahin gefahren. Mein Vater war zu dem Zeitpunkt noch auf Geschäftsreise. Und saß dann da in diesem Zimmer und dachte mir so, ja, okay, jetzt führe ich halt ein Gespräch mit denen, schauen wir mal, was wird, so nach dem Motto. Und dann holten die plötzlich so einen Aufnahmebogen. Und ja, ich hatte nur mein Handy in der Hand dabei und dann hieß es so, wir nehmen sie jetzt auf, also wir nehmen dich jetzt auf. Du kannst jetzt noch 2, 3 Nummern rausschreiben.
Wie alt warst du da?
14. Hm. Ja, kannst jetzt noch 2, 3 Nummern rausschreiben. Deine Mutter packt deine Sachen zu Hause und bringt dir dann, du bist jetzt erstmal hier.
Hast du Panik gehabt?
Voll.
Das war ja auch was du dann nicht mehr unterbinden konntest.
Ja. Nee, ich hatte ja überhaupt keine Handhabe. Ich habe gesagt,
keine Kontrolle mehr, ne?
Überhaupt nicht. Das ist ja quasi auf diesen Kontrollverlust, den ich ja damals erlebt habe, sozusagen, mit diesem Übergriff, den ich erlebt habe, habe ich ja angefangen, wieder exzessiv Kontrolle über mich auszuüben.
Das war im gleichen Jahr wahrscheinlich, ne?
Genau.
Das war vom Alter her. Ja. Übrigens auch nochmal ganz klar mein Beileid, dass dir das passiert ist. Ja, da kriege ich direkt so einen Hals, aber wollen wir ja nicht thematisieren weiter, aber ich wollte es nochmal sagen.
Dankeschön. Ja. Manche Menschen sind einfach ein paar Arschlöcher, naja.
Yes. Leider gibt es die.
Nee, genau. Und als Reaktion darauf, dass ich ja eigentlich versucht habe, die Kontrolle wieder zu bekommen, wurde mir dann da wieder die Kontrolle komplett entrissen. Also natürlich zu meinem Schutz, weil das langfristig nicht so gegangen wäre, aber das habe ich zu dem Zeitpunkt ja gar nicht eingesehen. Klar. Und dann hat meine Mutter mir meine Sachen gepackt und plötzlich saß ich da in dieser Klinik und war so, guten Morgen, ich wollte eigentlich weiter zur Schule gehen, wobei ich auch die Wochen davor nicht mehr in die Schule gehen konnte, weil ich zu schwach war und war so, scheiße, was mache ich hier jetzt? Und dann habe ich da erst kurzzeitig war ich motiviert, wieder anzufangen zu essen und so, weil ich halt da raus wollte. Und ich habe es aber einfach nicht mehr hinbekommen und habe mich dann auch mit meinen Eltern ziemlich zerworfen.
Was ist das nicht mehr hinbekommen? Was bedeutet das sozusagen?
Okay, das ist quasi das Erlebnis an Weihnachten mit dem Essen.
geht, das ist das Gleiche.
Die ganze Zeit. Ich musste da ja essen. Also wenn man in der Klinik kommt und dann für eine Anorexie behandelt wird, dann kriegt man quasi einen Essensplan, jedenfalls dort in der Klinik damals. Und muss dann eben Frühstück, Mittag und Abendessen essen und 2 bis 3 Zwischenmahlzeiten.
Das wird auch sozusagen dann überwacht.
Ja. Genau, das wird überwacht. Man kriegt auch wirklich einen genauen Plan und an diesem Plan sind dann quasi auch Freiheitsgrade gestuft. Also wenn man zunimmt, dann darf man quasi mehr Sachen machen. Also ja.
Oh Mann, ey.
Ja. Und ich war 14, ich hatte, oder 15 mittlerweile, glaube ich, ich hatte gar keinen Bock. Habe ich gar nicht eingesehen. Ich war ja auch gar nicht krank. Ich war ja immer noch, meiner Ansicht nach, das ist eben diese Body Dysmorphia, die dann eben auch da ist. Hatte ja überhaupt keine Ahnung. Also ich fand mich ja immer noch viel zu fett. So, genau. Saß dann da und sollte essen und zunehmen. Und ich war so, nee. Und es ging eben nicht. Und dann wollten das ja alle von mir. Und dann, weil alle das wollten, wollte ich es natürlich erst recht nicht.
Ja, klar. Okay.
Genau, hab dann irgendwann eben mich auch mit meinen Eltern ziemlich zerworfen, weil ich diese ganzen Entscheidungen auch irgendwie sehr auf sie projiziert habe und nicht, dass es halt eigentlich im Sinne meiner Gesundheit war.
Wie hast du die 10 Monate dann da überhaupt geschafft?
Ich wurde irgendwann, quasi kam dann rückblickend noch einen Gerichtsbeschluss, über den ich quasi dann da zwangsmäßig war und wurde auch über eine Magensonde ernährt. Also ich wurde, glaube ich, 3 Monate dann über die Nase ernährt und habe dann irgendwann langsam wieder angefangen irgendwie zu essen und Flüssignahrung und so und diesen ganzen, deswegen mit Y-Food kann man mich mittlerweile auch wirklich jagen. Ich verstehe nicht, wie Leute das zu sich nehmen können. Ja, geht schon, aber mich erinnert das immer sehr an diese Zeit. Genau, und dann war irgendwann auch absehbar, dass eben das einfach nicht für meine Eltern handelbar ist zu Hause oder für meine ganze Familie, auch für meine Schwestern wäre das untragbar gewesen und dann wurde eben innerhalb dieser 10 Monate irgendwann beschlossen, dass ich halt in eine Einrichtung, eine Jugendhilfeeinrichtung für Mädchen mit Essstörungen komme.
Das heißt, um nochmal ganz kurz, danke nochmal fürs Teilen. Ich merke, wie tief das hier bei uns allen geht. Danke fürs Teilen. Das heißt, die Therapie, die da in diesen 10 Monaten stattgefunden hat, um das abzuschließen, hat ja auch noch überhaupt 0 Effekt gehabt, da du die Krankheitseinsicht war noch überhaupt nicht da.
Nö.
Das heißt, alles, was mit dir noch passiert ist, auch therapeutisch, war quasi eine No-Show, wie man heutzutage sagt.
Total, ich habe auch extrem viel beschissen. Also ich habe wirklich alles...
Du hast da alles gemacht, um irgendwie...
Also man könnte jetzt positiverweise sagen, ich war wirklich sehr kreativ.
Klar.
Aber letzten Endes habe ich wirklich einfach sehr viel Scheiße gebaut. Ja.
Du hast eben von dieser Body Dysmorphia gesprochen. Mhm. Also es hat mich schon immer wahnsinnig einfach interessiert, was sieht man denn dann da im Spiegel? Ja, wenn man sozusagen einen schon sehr schlanken Körper hat und sich dann sieht und sich einredet oder man sieht, das ist ja eben genau meine Frage, was sieht man überhaupt, dass man denkt, ich muss noch weiter abnehmen? Wie funktioniert das? Ich glaube, das kann sich keiner vorstellen.
Also ich kann da jetzt natürlich nur für mich sprechen. Ja, es gibt auch bei anderen immer nur eine unterschiedliche Ausprägung, aber bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich mich dann immer wahnsinnig auf die Stellen an mir fokussiert, mit denen ich sozusagen unzufrieden bin. Also man macht quasi wirklich aus der Mücke einen Elefant und dann steht man vor dem Spiegel, oder ich in dem Fall stehe vor dem Spiegel und denke mir so, keine Ahnung, mein Arm ist mir zu dick oder mein Bein ist mir zu dick oder da sind ja 2 Mikrogramm Fett an meinem Bauch. Und das sehen andere gar nicht. Aber das ist so, wenn man eigentlich auch sehr auf sich selber fokussiert ist, auch einfach, dass man dann wirklich einfach sich auch überanalysiert, dass man wirklich aus einer Mücke einen Elefant macht und dass diese Wahrnehmung, dass man zu viel ist, das ist so schwierig zu beschreiben, aber das...
Ja, sorry.
Genau, nee, alles gut, aber ich hoffe, ich konnte es vielleicht einigermaßen rüberbringen, dass man sich auf so, keine Ahnung, wenn jetzt jemand eine krumme Nase hat, so ein bisschen krumm, und der die ständig anschaut, dann wird die irgendwann immer krummer.
So ja, und der Job deiner Erkrankung, ich versuch's mal in einfache Worte zu übersetzen, die Aufgabe deiner Erkrankung ist ja auch immer was zu finden.
Ja, genau.
Deswegen findet man ja auch was.
Ich muss
was,
ja mal weitermachen.
Was nicht da ist. Genau, deswegen Mücke, Elefant kann ich sehr gut verstehen. Nur, man muss ja auch ehrlich sein, wahrscheinlich findest du auch was, wo gar keine Mücke ist.
Ja.
Ne, weil wenn man schon schlank ist, ist ja dann nicht mal eine Mücke.
Ich habe eine Mücke gesucht, die war nicht da, dann habe ich einen Elefant aus der nicht existenten Mücke gemacht.
Genau.
Das
ist
ein bisschen wie das Paranoia-Ding. Das mit dem Tiger.
Ja, na klar. Ja, und ganz anders, aber ich kann mich in viele Sachen, die du sagst, 1 zu 1 reinversetzen, irgendwie aus einem anderen Engel immer wieder. Nur dieser eigene Selbstbetrug, Und diese eigene Wahrnehmung, die in der Abhängigkeit oder in deiner
ja, aber genau das ist ja der
ist
Punkt.
Oft das Gleiche, ne? Ja. Und das ist der Wahnsinn, ne? Ich meine, ich habe jetzt nicht im Spiegel was anderes gesehen, nur wenn ich jetzt, der Dach war gerade mein erster Gedanke, ja? Mein zweiter Gedanke war aber gerade, als du darüber gesprochen hast, aber na klar, natürlich, ich habe ja auch was anderes gesehen. Ich meine, ich stand ja auch vorm Spiegel, hab mir die Zähne geputzt, auch in der aktiven Abhängigkeit, guckt man sich ja doch ja. selbst in die Augen. Und mich selber habe ich da aber ja auch nicht gesehen. Ne?
Ja.
So, muss man ja, nur ging es bei mir nicht ums Optik, sondern es ging um die Moral
ja.
und um viele andere Dinge, aber mich selbst habe ich auch nicht gesehen und das spiegelt sich das auch wieder, ne? Was, ja. was du erzählst. Abgefahren, ne?
Ja, voll.
Gehen wir mal, dann sind wir in der Timeline jetzt, dass du per Gerichtsbeschluss in eine Jugendeinrichtung.
Ne, genau, also der Gerichtsbeschluss war für die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Mhm. Und dann wurde eben beschlossen, dass ich nicht wieder zurück zu meiner Familie ziehen kann und deswegen, also weil das einfach nicht tragbar gewesen wäre, auch von der Verantwortung, weil ich eigentlich bis zum Ende dort beschissen habe und eigentlich, es ging halt irgendwie.
Du warst ein Pain in the Ass in dem Laden?
Aber so richtig.
Okay. Danke, Herr Decker, dass Sie das nochmal herausgestellt haben.
Nee, ich habe das, ich sehe das.
Charmant.
Ich habe es in Ihrem Gesicht gesehen. Also.
Man muss auch sagen, ich war zu dem Zeitpunkt vielleicht auch ein bisschen stolz drauf, das kleine Enfant terrible zu sein.
Okay. So.
Ja.
Aber man muss auch sagen, das waren natürlich auch alles Symptome der Erkrankung, die dich da haben so agieren lassen. Das muss man ja auch mal ganz klar aussprechen.
Vor allem,
ne?
Mir wurde ja alles quasi weggenommen. Mhm. Also ich durfte ja nicht mehr, keine Ahnung, am Anfang durfte ich zwischenzeitlich sogar nicht mal mehr alleine aufs Klo gehen, weil da jemand in einem Raum stehen musste. So. Mhm. Und dann habe ich halt wirklich versucht, einfach das Minimum an Macht, was ich noch irgendwie hatte, einfach daraus zu nehmen, dass ich einfach extrem nerve.
Ich kann mir vorstellen, du warst unfassbar wütend.
Ja.
Es ist ja auch so, dass, wenn man sich das jetzt auch so bewusst macht, ne, dann ist es ja da eine Situation, in der du schon fast in einem, ich sag jetzt mal nicht lebensgefährlich, aber in einem Status bist, der super kritisch ist. Ne?
Also es war auch notwendig. Ich war zu dem Zeitpunkt und ich würde schon auch sagen, dass die Therapie dort keine Therapie, sondern eher lebenserhaltende Maßnahmen waren. Also das war nicht, das hat vielleicht auch rückblickend auch nochmal Spuren hinterlassen. Mhm. Aber deswegen würde ich trotzdem nicht sagen, das war falsch oder so. Also zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass das Behandlungskonzept auf jeden Fall noch verbesserungswürdig ist. Aber damit will ich auf keinen Fall sagen, so Kinder- und Jugendpsychiatrien oder Psychiatrien generell sind schlimme Orte. Die sind super wichtig. Das sei an der Stelle nochmal gesagt.
Auf jeden Fall sehr gut, dass du nochmal sagst. Ja. Nee, genau. Und ich finde nur, sich so wichtig bewusst zu machen, in was für einem, also was da eigentlich passiert ist und wie krass es dir auch ging. Und dass dann trotzdem die Psyche so stark ist, dass man dann sozusagen sich trotzdem weiter darauf konzentriert, wie kann ich mein, ich sag jetzt Spiel, weiterspielen, ja, oder dass die Krankheit da einfach weiter vollmächtig dabei ist, obwohl man, wie ja bei uns Abhängigen auch, obwohl man sich eigentlich quasi in ein lebensgefährliches Terrain begibt.
Ja,
und jetzt dann lacht man jetzt darüber, ne, und denkt dann so ein bisschen, aber wie krass diese Situationen eigentlich wirklich sind, ja, und wie schlimm auch für die Eltern zum Beispiel, wenn man sich bewusst macht, dass du weißt, dein Kind ist da im Krankenhaus. Und dann bekommt man mit und es versucht nicht mal richtig an sich zu arbeiten, zum Beispiel. Ne? Also es war jetzt bei meinen ersten Therapien immer so, wo ich im Nachhinein auch denke, Gott, meine Eltern müssen noch gedacht haben, John, Alter, was ist los? Also wir schleppen dich in Therapie und jetzt wuselst du hier rum und versuchst da irgendwie noch Regeln auszuweichen und so. Es ist schon krass, was diese psychischen Sachen mit einem machen.
Ja, voll, eben. Und auch dieses krass Egozentrierte, also dass man auch gar nicht mehr wirklich darauf geachtet hat, was eigentlich mit den Menschen um einen drumherum ist. Also ich war einfach nur sauer auf meine Eltern, dass ich da sein musste, aber was das eigentlich auch alles mit ihnen macht, das habe ich halt gar nicht auf dem Schirm gemacht oder auch meine Schwestern, meine Freunde. Ich habe das alles völlig außer Acht gelassen. Es ging nur darum, wie kann ich irgendwie weitermachen und ich hatte gar nicht im Blick, wen ich da eigentlich alles echt verletzt habe.
Ja, krass, ne? Ich war auch ständig, ich war auch voll oft sauer auf Leute, die mir kein Geld gegeben haben zum Beispiel.
Ich auch.
Jetzt krass, oder? Wie bescheuert man teilweise. Ja. Gut, dann wie ging es weiter?
Genau, dann bin ich in diese Wohngruppe für Mädchen mit Essstörung gezogen. Die war auch eben in Süddeutschland am Bodensee. Da war ich dann 2 Jahre. Das ging so semi-gut alles dort. Also,
wie war es für dich, 2 Jahre weg zu sein? Du warst ja noch total jung auch.
Ich habe ja davor schon die 10 Monate, also war ich ja eigentlich gar nicht zu Hause. Deswegen, ich bin ja eigentlich, das ist so auch das, wo ich irgendwie auch teilweise mit noch ein bisschen am meisten hader, dass ich halt eigentlich mit 14, 15 mit einem Handy in der Hand sponti von zu Hause ausgezogen bin.
Sponti von zu Hause ausgezogen? Junge Gäste sind doch was Tolles. Nein, aber
gerne. Nein, Spaß. Ganz anders,
ja, John. Ja, total. Ja, stimmt. Hast du doch so ein Heimatlosigkeitsgefühl?
Voll.
So ein
bisschen? Krass, also das war für mich auch ganz arg so, dass ich irgendwie auch dadurch, dass ich ja die Erstörung quasi die Jugend dominiert habe, ich auch irgendwie nicht wirklich langfristige Freunde und sowas hatte und das für mich wirklich ganz, ganz schwierig war oder teilweise auch so ist, dass ich eigentlich eine gute Freundin noch habe von dem Ort, wo meine Eltern wohnen, aber ansonsten habe ich zu dem Ort auch überhaupt keine Bindung mehr. Also ich gehe da ab und zu hin, zu Weihnachten, Ostern, mittlerweile gucke ich das Essen nicht mehr böse an.
Sehr gut.
Ja, also da ist irgendwie kein Heimatsgefühl. Und dann bin ich eben da in diese Wohngruppe gezogen. Die war letzten Endes, also auch eine lebenserhaltende Maßnahme. Man muss aber sagen, also ich würde mal behaupten, der Leiter hatte jetzt nicht als primäres Interesse unbedingt das Wohlbefinden der Mädchen im Vordergrund, sondern es war auch ganz nett. Oh Gott, ich will da jetzt gar nicht irgendwas Böses sagen. Also auf jeden Fall, das war keine gute Wohngruppe und die Erzieher dort waren auf jeden Fall auch nicht besonders gut ausgebildet. Die hatten überhaupt keine Ahnung von dem Bereich Erstörungen und die waren auch alle sehr jung, fast in unserem Alter. Und da ist ziemlich viel schiefgelaufen einfach. Also da hat nicht wirklich Therapie stattgefunden und dementsprechend war das für mich eigentlich auch eher ein schwieriger Ort, weil ich da halt einfach weiter versucht habe, irgendwie auszubüchsen aus diesen ganzen Behandlungskonzepten und aber eigentlich gar nicht so wirklich Therapie stattgefunden hat. Mit 18 bin ich am Ende dort ausgezogen, tatsächlich auch ein bisschen gegen deren Willen, weil ich dann damals nämlich meinen damaligen Freund kennengelernt habe und habe mir dann tatsächlich dort auch Hilfe bei der Schule geholt und hatte eben auch die Familie von meinem damaligen Freund im Hintergrund und habe das quasi dann mit denen geschafft, von dort aus auszuziehen und bin dann mehr oder weniger auch in die Familie von meinem damaligen Freund gewechselt und habe dann quasi bei denen gewohnt und konnte dann auch wieder zur Schule gehen und habe mein Abitur dort nachgeholt 2 Jahre später und dann lief erstmal auch eben alles in diesen 2 Jahren, alles in Bahn und das war eben, ich hatte nämlich zu dem Zeitpunkt, wo ich dann eigentlich auch aus der Wohngruppe ausgezogen bin, ein halbes Jahr bevor ich da raus bin, habe ich irgendwann festgestellt, ich habe einfach keinen Bock mehr. Das geht mir auf die Nerven, dass ich so extrem eingeschränkt bin. Also ich muss leben und wenn ich schon leben muss, dann kann ich mir ein Stück weit in den Hintern treten, dass ich nicht in dieser Wohngruppe wohnen muss und dass ich so ein bisschen mehr Freiheit habe.
Das heißt, der Leidensdruck, von dem wir oft so sprechen, der war dann so groß, dass ich mich rausgefressen habe, dass in dir ein Shift stattgefunden hat, auch zu deiner eigenen Erkrankung.
Genau.
Sagen, ey, ich lasse, so wie John manchmal sagt, ey, ich bin hier so und so viel alt, ich bin ein erwachsener Mensch, ich lasse mich jetzt von dir nicht weiter kontrollieren, also von dir, der Erkrankung. Habe ich das so richtig verstanden? Irgendwie?
Ich habe nicht so wirklich die Krankheit als das Böse gesehen, sondern eher die Wohngruppe.
Ja.
Aber das hat gereicht.
Ja.
So,
ja.
Und das hat gereicht.
Das hat ja den Leidensdruck auch ausgelöst,
genau.
Ne? Dieses Genervtsein von diesen Einschränkungen.
Genau. Ja. Und eben, dass halt ich wirklich auch nichts durfte. Also ich war 16, 17 und ich musste absprechen, wenn ich eine halbe Stunde spazieren gehen wollte.
Klar, das kennen wir.
Das kennen wir sehr gut.
Das ist scheiße,
das
ne?
Ist so, ja, das ist
aber so. Kann hilfreich sein, wenn man es versteht, warum man es macht.
Ja. Hast du eben gesagt, dass du dich da rausgefressen hast?
Ja. Okay. Das ist auch tatsächlich ein bekanntes Ding bei
Erstörungen. Und du hast dabei gelacht. Also,
ja.
Das muss ja dann.
Ja, zieh mal ein bisschen.
War spaßig.
Muss dir vielleicht helfen, so ein Wording zu benutzen.
Das ist tatsächlich auch eine bekannte Sache, dass viele Essgestörte in verhaltenstherapeutischen Kliniken da sind und dann sozusagen eine Powerzunahme machen, weil sie quasi raus wollen. Und dann nehmen sie nicht langsam und gesund zu, sondern viel in einer kurzen Zeit. Und ich habe nämlich dann, also das nennt man tatsächlich so im Innerjargon, keine Ahnung, ich weiß nicht, sagt man da tatsächlich irgendwie wirklich so, man hat sich rausgefressen.
Ah, okay, also das ist was Negatives. Ich habe jetzt erst verstanden, ich habe mich da rausgefressen.
Das war jetzt für mich
so, dass ich dachte, okay, du hast dann angefangen gut zu essen und zu fressen, whatever, wie auch immer uns
bedient. Dann habe ich das auch falsch verstanden.
Okay, aber es geht um so eine schnelle Zunahme, die ungesund ist, weil, ne, klar, und nur um was zu erreichen sozusagen.
Genau, das hat sich zum Glück dann auch so ein bisschen gewandelt, weil ich da in meiner Beziehung echt glücklich war und ich da auch irgendwie wirklich noch ein bisschen so neue Zukunftsmut gefunden habe. Und dass sich irgendwann aus diesem Rausfressen tatsächlich auch so ein bisschen eine Wahrnehmungsumstellung ergeben hat, ist tatsächlich auch so, dass wenn man an Gewicht zunimmt, irgendwann ab einem gewissen Gewicht ist man auch einfach gedanklich nur noch eingeschränkt. Und sobald man zunimmt, ist man auch wieder ein bisschen offener. Deswegen in vielen Kliniken ist es auch so, dass man eigentlich auch erst ab einem gewissen Gewicht eigentlich Therapie machen kann.
Ja, ich habe mal gehört, dass man unter einem gewissen Gewicht, dass das Gehirn so wenig versorgt ist, dass man das auch dann sehr schwer fällt, rationale Entscheidungen zu treffen oder Gedanken zu Ende zu denken.
Genau.
Weil man so unterernährt ist. Ne?
Also ich hatte das zwischenzeitlich auch so ein bisschen als Symptom, dass ich zum Beispiel so Sprachausfälle ein bisschen hatte oder sowas, weil ich nicht mehr genug Energy hatte.
Wie krass, wie bewertet man sowas dann selbst? Also ist es nicht total der Abfuck, wenn man merkt, man hat jetzt so einen Sprach... Also nee, das ist ja wirklich, das ist ja wie auch mit dem Konsum ja auch. Also ja, was, es gibt ja Stellen, an denen man denkt, ey, das geht jetzt wirklich so, ne? Also auch jetzt zum Beispiel, wenn die Nase kaputt geht oder so. Irgendwann, es gibt da so Punkte, wo man denkt, fuck, Alter, das darf doch nicht wahr sein. So, jetzt bin ich an dem Punkt. So, ne?
Ich glaube, das ist auch nochmal unterschiedlich von Betroffenem zu Betroffenem, weil ich fand das zum Beispiel nicht so schlimm. Für mich war das ja so auch viel dieses, ich muss immer weniger werden, ich will verschwinden. Und dementsprechend war das für mich ja auch so ein Zeichen von, okay, ich verschwinde gerade.
Du kommst voran.
Ich komme voran, ja, ich komme meinem Ziel näher.
Wenn mir ein paar Wörter fehlen, dann verschwinde ich ja, ne? So?
Ja. So ein bisschen. Also ich fand es dann, also es war auch, es ist ganz lustig, also eigentlich ist es richtig traurig, es ist überhaupt nicht lustig, aber in der Klinik war dann teilweise auch ein Battle um die schlechtesten Blutwerte.
Wow, okay, krass. So.
Ist dann, also das ist jetzt sehr interessant, da, wie, also zwei Fragen habe ich. Du bist dann quasi mit deiner Beziehung auch da hingezogen in dieses Haus. Frage 1, fand dort nochmal eine ambulantische, therapeutische Betreuung statt oder hast du diesen inneren Schweinehund, ich apostrophiere, dadurch alleine bearbeiten können? Frage 1. Und Frage 2, wie fand das denn deine Familie, dass du jetzt auf einmal die Kurve kriegst in der anderen Familie?
Also Frage 1, ich war dann auch nicht mehr in Behandlung. Ich habe, glaube ich, einfach einen Pauseknopf gedrückt und behauptet auch, dass das jetzt einfach vorbei ist. Also das mit der Erstörung, ich hatte da wirklich zwei sehr gute Jahre, in denen das wirklich auch keine Rolle mehr gespielt hat. Also das war irgendwie wirklich einfach in dem Moment wie weg.
Krass.
Also es war schon ein halbes Jahr Leben, diese Vorlaufzeit, wo ich dann so krass zugenommen habe und so, aber in dem Moment war das dann weg und ich hatte wirklich, also ich hatte dann schon auch immer wieder so meine depressiven Episoden, die wurden dann schon wieder da, weil eben Erstörung hat ja kompensiert.
Okay.
Aber nee, eben, ich habe da eigentlich keine Therapie mehr gemacht und ich glaube, das war tatsächlich auch ein bisschen das Problem, weshalb es dann letztlich auch vielleicht nochmal zu einem Rückfall gekommen ist. Zweite Frage, meine Familie hat sich eigentlich für mich gefreut, dass es mir besser geht. Ja, die waren eigentlich sehr froh, die waren auch sehr dankbar, dass ich da eben so ein gutes Umfeld gefunden habe und dann hat sich das auch alles wieder...
Ihr habt euch auch regelmäßig wieder gesehen
ja,
und so.
Also das hat sich eigentlich wirklich dadurch alles sehr entspannt, also das waren zwei gute Jahre.
Du hast das gerade schon angedeutet, der Rückfall.
Ja, das sind wir jetzt auch.
Dann gehen wir mal in die Rückfallanalyse. Ja. Wie hat sich das vielleicht jetzt rückwirkend angedeutet? Das ist ja immer, wir wissen alle, die abhängig sind oder das passiert nicht von jetzt auf dann, sondern wenn man später raufguckt, das ist immer ein Prozess. Was ist da passiert? Und ja, nimm uns doch da mal mit. Ja.
Genau, also ich habe mein Abi gemacht. Alles ein bisschen höhenflugsmäßig dann, also nicht Höhenflug, aber ich war emotional, war ich so, ah ja, das habe ich jetzt geschafft und das ist voll gut und jetzt habe ich das nach zwei Jahren Verzögerung eigentlich auch hingekriegt und war irgendwie einfach so, ich ziehe jetzt aus und fange mein Studium an und habe mich dann auch von meinem Freund getrennt oder beziehungsweise wir haben uns voneinander getrennt.
Das sagst du so lächelnd und glücklich, du warst doch davor aber recht glücklich.
Ja, also das war glaube ich dieses, ich bin jetzt fertig mit der Schule, ich muss jetzt irgendwie raus und er hatte zu dem Zeitpunkt auch schon was anderes angefangen zu studieren und so und irgendwie war das so, ich brauche jetzt einen Neuanfang.
Okay,
also so ein Aufbruch. So eine Aufbruchsstimmung und es hat irgendwie, wir haben beide gemerkt, dass wir uns einfach so auch ein bisschen auseinandergelebt haben und das hat sich einfach irgendwie so ergeben und dann war ich, ja, also keine Ahnung, das war dann irgendwie, manchmal hat, glaube ich, im Leben auch alles so ein bisschen seine Phase und ich glaube, diese Phase, die sehr schön war, war dann einfach vorbei, so.
Ja.
Mit den Eltern bin ich danach aber trotzdem noch in sehr guten Kontakt geblieben, das ist immer noch sehr liebe Menschen in meinem Herzen.
Grüße gehen raus.
Genau, und dann bin ich umgezogen fürs Studium und da war dann natürlich auch erstmal alles super, viel Party, neue Leute, ich habe als erste Mal alleine gewohnt, erstes Mal habe ich mein Zimmer quasi nicht geteilt, also bei meinen Eltern hatte ich auch mein eigenes Zimmer, aber in den Kliniken und der Wohngruppe, da war ja alles immer in einem Doppelzimmer. Es war so erstes Mal eigentlich meinen eigenen Raum und das waren, also war ich wirklich super begeistert von allem, habe das angefangen und fand alles toll. Und nach so einem halben Jahr, ja, war ich dann irgendwie auch nochmal so ein bisschen unglücklich verliebt und so. Und dann kommt irgendwann die Realisation, naja, aber irgendwie ist so die anfängliche Party und alles so super Stimmung auch so ein bisschen gegeben. Und irgendwie fühle ich mich, weil ich eben auch nicht mehr so viel Kontakt zu den Leuten von, also da, wo ich die Schule zu Ende gemacht habe und gerade auch von dort, wo meine Eltern waren, habe ich so festgestellt, ich habe halt wirklich nur die Leute in meinem Studienort und die kenne ich eigentlich auch erst seit einem halben Jahr und irgendwie, ich habe einfach keine so langfristigen Bindungen und dann war ich da eben so ein bisschen unglücklich verliebt und dann war ich so, ja, irgendwie bin ich einsam und irgendwie ist es gerade nichts, was sein sollte, so. Und das kam aber so, also weiß ich jetzt erst rückblickend, dass das eigentlich so war. Ich hatte dann vor, Gott, wann war das? 3 Jahren, glaube ich, war das. Ja, genau, 3 Jahren. Hatte ich eine Lungenentzündung und da musste ich dann eben Antibiotikum nehmen. Und das muss man ja auch immer zusammen, oder beziehungsweise muss man eben ja zu gewissen Tageszeiten einnehmen und dann auch ein bisschen darauf achten, teilweise je nachdem, was man nimmt, wie man das mit dem Essen kombiniert. Das heißt, das war für mich ein gefundenes Futter, um wieder auf mein Essen zu achten. Und so hat sich das dann eingeschlichen, dass ich mit dieser Lungenentzündung eigentlich wieder angefangen habe, sehr stark auf mein Essen zu achten.
Und bis dahin hast du dann relativ normal gegessen, ja?
Ich habe auch super viel und gerne gekocht.
Ah, geil. Ja. Also sehr gute
Aber sobald du da wieder geguckt hast, was esse ich wie wann, wie hat sich das angefühlt am Anfang? Wie so ein warmer Schleier, der zurückkommt, wie so ein Safe Space?
Ja.
Und hast du das direkt gefühlt, ab dem ersten Verhaltensmuster, was du wieder von früher angewandt hast, dieser Moment dieses aktiven Rückfalls, wie war das?
Zu dem Zeitpunkt war das ambivalent, weil ich zu dem Zeitpunkt eigentlich auch Klausurenphase hatte und man ohne Essen, also ich kann das jedenfalls nicht, ohne Essen lernen kann ich nicht. Mhm. Und dann habe ich schon gemerkt, shit, ich stehe mir hier gerade wieder extrem selber im Weg und irgendwie bin ich da sehr ambivalent. Ja, aber ich habe es dann irgendwie trotzdem nicht genug gewollt, es in dem Moment die Kurve zu kriegen, sodass es dann doch eben wieder diese angenehme Schleier aus, ich habe hier gerade meinen Safe Space, in dem nur ich bin.
Ja.
Ja.
Auch wieder diese Kontrolle und diese...
Kontrolle, dann dieses Gefühl von diesem Rausch mit dem Hungergefühl, irgendwie so, also ich hatte wieder einfach diesen Ort, in dem ich mich sicher und nicht mehr so einsam oder auch einsam, aber so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber so dieses warme Einsam.
Klar.
Ja.
Klar kenne ich das. Es waren immer die ersten Minuten des Konsumierens. Die sind einsam, aber warm. Ja.
Ich finde es so faszinierend, weil ich merke, dass ich sozusagen, also ich finde es super interessant und kann auch alles zu einem gewissen Grad nachvollziehen, aber halt eben nicht richtig. Und ich dachte gerade so, genau, ist das für Leute, die Sucht, die nicht Drogensucht auch kennen, war. Man kann sich nicht so ganz hineinversetzen, egal, weil ich habe zum Beispiel gerade mega Hunger, war. Und ich würde halt so, ich würde, denkst du an was zu essen, denkst so, oh Gott, wie geil.
Ja, aber das ist das Paradoxe. Ich habe ja auch, also viele haben auch tatsächlich irgendwann keinen Hunger mehr. Ich hatte immer Hunger, aber ich fand das Hungergefühl immer geil.
Ja, aber das ist ja das Verrückte. Also das finde ich halt so krass, weil ich, also, und jetzt, da kann ich so ein bisschen nachvollziehen, wie schwierig es ist, zu verstehen, was so psychische Dinge bedeuten. Also so ganz konkret im Kopf, ne? Klar, verstehe ich das alles schon. Aber es ist krass. Und ich denke, jetzt denke ich halt auch so, krass, so muss es auch für viele sein, die uns zuhören, Hagen, und einfach denken, what the fuck? Okay, ich verstehe schon, aber kann ich halt null nachvollziehen. Und das finde ich krass. Also das finde ich einfach nur interessant gerade.
Was ist denn das Geile am Hungergefühl? Ja. Ich habe auch nämlich gerade Hunger.
Ich auch.
Wir können gleich in die Kantine.
Oh ja,
aber lass es, bevor wir wissen, du kannst wieder okay essen im Moment.
Ja, also jetzt momentan ist es eigentlich. Also es ist einfach, ich hab's immer präsent, es ist immer da, aber.
Ja. Kurz den Rückfall, dass wir den zu Ende machen.
Ja, genau.
Wie klar, darf ich fragen, wie schlimm es wurde und wie du den wieder stoppen konntest?
Das ist dann doch wieder relativ eskaliert, aber nicht so wie letztes Mal, auf gar keinen Fall. Ich wollte mir dann auch Ewigkeiten keine Therapie suchen, weil ich habe natürlich nicht an Therapie geglaubt, weil Therapie bringt ja nichts. So. Und dann habe ich mich aber doch ein bisschen bequatschen lassen, weil meine Freunde irgendwann zu nervig wurden und unbedingt wollten, dass ich in Therapie gehe. Und ich hatte irgendwann keinen Bock mehr zu diskutieren.
Gute Freunde.
Ja, wirklich sehr gute Freunde. Ja. Und dann bin ich doch in Therapie gegangen.
Welche Form?
ambulant. Ich war bei einem Analytiker, weil ich so viel Angst vor Verhaltenstherapie hatte, dass ich gesagt habe, ich kann nicht mehr in eine Verhaltenstherapie gehen, weil die Therapien, die ich davor hatte, also mehr oder weniger hat da ja keine Therapie stattgefunden, aber das war das, was ich unter Verhaltenstherapie verstanden habe.
Gefühlt verbrannt, kann man
genau
sagen.
Genau. Das war für mich ganz arg verbrannt und deswegen war ich so, ja okay, wenn ich in Therapie gehe, dann muss es auf jeden Fall Analytik sein. Mhm. So. Dann war ich da und das war ganz nett, dass ich da regelmäßig einfach hin konnte und ein bisschen Frust abladen konnte, aber das war zu dem Zeitpunkt schon, ich war zu sehr in meinem Strudel, das war ambulant nicht mehr machbar und dann wurde ich körperlich eben immer schwächer und musste dann quasi auch im Studium eine Pause einlegen, weil es nicht mehr ging, war dann auch nochmal im Krankenhaus, hab dann eigentlich immer noch behauptet, ich müsste nicht in die Klinik. Und
krass, wie lange war das bei
ja, voll.
Das ist unglaublich, ne, wenn man sich selber austrickst.
Wahnsinn.
Voll, weil ich war so, ja, weil ich stehe ja jeden Tag noch auf. Also ich liege dann zwar den ganzen Tag nur auf dem Sofa und laufe durch die Gegend, aber das war's, aber es geht ja noch. Hm. Voll der Witz, also auch da, wo du meintest, dass deine Eltern deinen Bruder ab und zu beauftragt haben, nach dir zu gucken. Irgendwann ist meine Nachbarin immer mal wieder vorbeigekommen und ich hatte irgendwie den Auftrag von einer Freundin, dass ich ihr jeden Morgen ein Lebenszeichen schicke, dass ich noch aufgewacht bin, so. Irgendwann habe dann selbst ich eingesehen, nachdem es einfach für den Freundeskreis auch einfach nicht mehr handelbar war und ich gemerkt habe, wie viel Kummer ich einfach allen bereite, dass ich gesagt habe, ich will zwar nicht, ich habe überhaupt keinen Bock auf Therapie, aber dann gehe ich jetzt in eine Klinik, weil ich halt es hier auch nicht mehr aus. Und dann habe ich tatsächlich eine ganz, ganz tolle Klinik gefunden.
Oh, sag uns kurz, wie Sie ganz, ganz tolle Kliniken immer gerne bewerben.
Ja. Und warum Sie, was okay. diesen Klinikaufenthalt zu einem guten
gemacht? Kann er jemandem helfen?
Ja.
Das war die Sonnenberg-Klinik in Stuttgart.
Beste Klinik.
Liebe Grüße gehen raus.
Und das war... Also,
was war da jetzt anders als alles zuvor?
Also die hat einen psychodynamischen Ansatz. Da hatte aber eben durch die Essstörung hat man immer ein paar verhaltenstherapeutische Elemente drin und dann habe ich festgestellt, es ist eigentlich gar nicht so dramatisch. Das Schöne war da, dass eben das Konzept nicht war, du musst zunehmen und dann darfst du Sachen machen, sondern du durftest von Anfang an eigentlich alle Sachen machen. Man konnte auch komplett frei sein Essen zusammenstellen, das heißt irgendwie man wurde auch selber damit konfrontiert und es wurde eigentlich nichts verboten. Es gab immer eine Visite, wo quasi besprochen wurde, wie ist es gerade mit dem Essen und zwar alles in der Gruppe, dass jeder nämlich auch den anderen spiegeln konnte. Okay. Das heißt, es war eher eigentlich ein Gesichtsverlust, wenn man vor den anderen so ein bisschen zugeben musste, so ich habe da wieder Scheiße gebaut. Das heißt, man muss da schon mit einer ordentlichen Eigenmotivation dann letzten Endes auch reingehen und ein bisschen in dem im wahrsten Sinne des Wortes angefressen sein, irgendwie doch was zu verändern, auch wenn es bei mir am Anfang ja gar nicht der Fall war, aber das ist einfach irgendwie vielleicht auch ein bisschen aus diesem Leistungsanspruch gekommen, ich will das mindestens so gut schaffen wie die anderen.
Ich glaube, ich habe gerade was verstanden, wenn man diese, wie läuft das gerade mit dem Essen? Wenn man das in der Gruppe bespricht, was anscheinend vorher so nicht im Detail war, dann ist man ja auch danach, wenn die Therapie vorbei ist, trotzdem noch als Gruppe involviert ist, dann hat man ja auch dieses Gemeinschaftsgefühl.
Ja.
Was ja schon auch wichtig ist,
voll.
Bei dem, du bist nicht allein, ich bin nicht allein, andere haben das auch, dass man, es ist ja Teil der Motivation, so war es bei mir zumindest manchmal.
Ja, und da habe ich eben auch ganz arg gemerkt, so, also es gibt das Einhornphänomen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass man denkt, ich bin wirklich die Einzige, der es so geht und ich war ganz überzeugt davon, das Einhorn zu sein. Spoiler, es stellte sich raus, ich bin nicht das Einhorn. Genauso wenig wie alle anderen, eigentlich ticken wir alle ziemlich gleich. Und das war wirklich sehr hilfreich und vor allem dadurch, dass aber auch der Fokus nicht nur auf dieser Essensgeschichte lag und nicht auf der Gewichtsgeschichte lag, sondern das wurde angeguckt, das wurde auch besprochen. Da wurde schon auch interveniert so, im Sinne von eben, man hat Vorschläge gemacht und es wurde sehr stark rückgemeldet und wenn es jetzt gesundheitlich wirklich gefährlich war, dann wurde die Therapie dort auch nicht fortgesetzt. Dann wurde man schon auch im Krankenhaus eher verwiesen.
Wie lange warst du da?
Ich war tatsächlich kurz da. Ich war 3 Monate nur da. Mhm. Aber das war eben viel Gruppentherapie und diese Gruppentherapie hat mir unglaublich geholfen. Also diese Spiegelung und auch dieses, du bist nicht alleine und auch irgendwie ganz neue Ansätze zu finden, weil wenn man sich selber analysiert, hat man halt immer wieder den Fehler, dass man seine eigenen Gedanken als Einzige hat.
Wie oft war Gruppe?
Ich glaube 3 oder 4 Mal die Woche.
Ah, oh, das ist gut.
Genau, und glaube ich 90 Minuten oder 100 Minuten.
Oh Gott.
Irgendwie sowas.
Das ist nicht immer. Oh Gott. Ich liebe ja, also ich meine, für mich hat mir jetzt ja auch sehr geholfen, aber ich weiß noch, an der Pfalzburger hatten wir auch 3-mal die Woche Gruppe.
Ja.
Montag, Mittwoch und Freitag, 2 Stunden mit einer kleinen Pause. Oh, das ist auch, ne, ist auch. Manchmal, also da musst du auch erstmal durch manchmal.
Boah, das war eine sehr intensive Zeit, mir ging es ja teilweise auch echt kacke, war aber auch wichtig, dass es mir, glaube ich, zwischenzeitlich echt kacke ging. Und doch, also auch teilweise, wenn man da irgendwie so negatives Feedback kommt, dann fühlt man sich auch irgendwie echt richtig schlecht damit. Ja, aber es war voll wichtig, weil ich weiß nicht, ich glaube, das ist so eine allgemeine Therapieweisheit. Die Sachen, die am meisten wehtun, bringen am Ende auch einfach am meisten weiter. Und das ist tatsächlich leider einfach so. Genau, also Gruppe hatten wir, was das angeht, 3 bis 4 Mal, glaube ich, die Woche. Und was ich auch eine ganz, ganz tolle Therapie fand, war die konzentrative Bewegungstherapie. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, KBT. Mhm. Das ist quasi, da macht man so Körperwahrnehmungsübungen. Da kommt man quasi nonverbal auch ein bisschen näher mit seinen Gefühlen und so in Kontakt. Und manchmal fand ich es schwierig, man möge es kaum glauben, die Worte zu finden. Für das, was ich empfinde. Oder für das, was ich einfach irgendwie so wahrnehme. Mhm. Und das hat da ganz arg geholfen, weil ich da irgendwie auch an viele neue Themen dran gekommen bin. Also auch dieser nonverbale Zugang war für mich unheimlich wichtig. Mhm.
Gab es auch Kunst und Ergotherapie, sowas?
Ja, das war ein bisschen unterschiedlich. Also es gab da unterschiedliche Gruppen für unterschiedliche Sachen. Ich war eben in der Essstörungsgruppe. Mhm. Das war jetzt auch keine auf Essstörung spezialisierte Klinik. Mhm. Und da wurde es so ein bisschen eingeteilt und es war halt irgendwie abgemacht, dass die Essgestörten machen halt irgendwie Steine hauen und KBT und eben Gruppe und die anderen haben halt irgendwie noch Musik und Kunsttherapie.
Was war mit Steine hauen? Was habt ihr da gemacht?
Ja, das da. Steine hauen?
Ja, Steine hauen? Vermöbelt?
Erzähl mal von dir. Was war bei Steine hauen?
Ja, da hat man halt so einen Stein gehabt und dann hatte man halt so ja genau, dann hatte man halt so Werkzeuge und dann konnte man da so einen, also seinen Stein draus formen irgendwie so ein bisschen.
Hat dir das Spaß gemacht?
Ja.
Ja,
kann man schon
hört
machen.
Sich motiviert an. Ich habe nochmal eine Frage. Gibt es sowas wie Konsumfreunde, die es bei uns ja sozusagen gab? Gibt es sowas auch in der Magersucht?
Ich habe mal zu einer Freundin, die mich gefragt hat, gesagt, Anorexen sind Hexen. Anorexen ist ein bisschen der böse Name für Anorexiekranke. Und es ist alles, sie sind sehr kompetitiv. Also es ist eigentlich eher ein Gegeneinander als ein Miteinander. Und in dem Sinne gab es eigentlich keine Konsumfreunde, sondern es war eher, wenn der andere weniger gegessen hat als man selber, dann fand man das scheiße und wollte den noch füttern.
Okay, alles klar. Okay, gut. Gut, und du bist dann jetzt sozusagen, seit diese Therapie war, geht es dir jetzt deutlich besser?
Ich hatte dann zwischenzeitlich nochmal auch ein bisschen einen Einbruch und alles. Mhm. Also es ging dann nicht linear nach oben, die Wellenbewegung.
Das gehört dazu, genau.
Danke. Ich wollte gerade sagen, die Wellenbewegung der Genesung.
Ja. Zwischenzeitlich war es nochmal schwierig und ich würde auch immer noch sagen, dass ich auf jeden Fall immer noch sehr, sehr vorsichtig sein muss. Ja. Und gerade auch im Alltag einfach, also ich habe jetzt nicht mehr Fix-Therapie, aber halt immer auf Bedarf, dass ich mich melde, was eigentlich auch ganz gut ist, weil dadurch muss ich immer reflektieren, gibt es gerade was, was ich besprechen möchte? Also es ist nicht so dieses, ich gehe da hin und laber, sondern es ist so, ah ja, jetzt ist ein konkreter Anlass und jetzt mache ich das. Und das ist ganz gut und dass ich halt immer mehr auch gemerkt habe, wie wichtig es ist zu kommunizieren, also dass ich eben nicht alles mit mir selber ausmache, sondern auch meinem Umfeld mitteile, wenn gerade was ist oder eben zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Situation habe, wie ein Praktikum oder sowas, dass da keine geregelten Essenszeiten sind, dann nimmt die Essstörung das natürlich auch gerne als Ausrede zu sagen, naja, jetzt wird halt nicht gegessen und indem ich aber sage, ich habe gerade irgendwie wieder das Problem, dass ich halt mich selber austrickse und das laut sage, dadurch kann ich dem so ein bisschen entgegenwirken, weil ich das ausgesprochen habe und dann ist es da und dann weiß ich auch, dass ich darauf achten muss. Also es ist so, dass ich momentan eigentlich sehr aktiv einen Umgang damit suche, weil ich werde das Ganze nie wieder loswerden. Aber ich kann ein Stück weit entscheiden, inwieweit mich das beeinflusst.
Kurze Frage, weil du das, ja, danke John, weil du es gerade gesagt hast, ist das, spricht man da auch von einer chronischen Erkrankung?
Ja.
Bevor wir zur Playlist kommen und deiner Musik, wie sieht's mit der Traurigkeit heute aus?
Die Depression ist, würde ich sagen, auch chronisch. Ich glaube auch, dass mich das immer begleiten wird.
Das ist ein Teil von dir?
Das ist ein Teil von mir. Das ist für mich tatsächlich halt, dadurch, dass es so lange schon bei mir ist, auch ein Safe Space. Und ich glaube, dadurch bin ich auch so ein bisschen fast ängstlich, die Traurigkeit zu verlieren. Aber damit gilt es genauso, einen Umgang für mich zu finden, wie mit der Essensgeschichte.
Und dafür wünschen wir dir alles, alles Liebe, liebe Helena.
Ganz genau.
Und auch allen, denen es auch so geht.
Ja, immer sucht euch Hilfe.
Auf jeden Fall und bleibt achtsam. Ich finde, das ist auch so ein wichtiger Punkt, den man jetzt gerade nochmal ganz klar gehört hat. Egal, was es ist, achtsam bleiben. Wir müssen halt alle aufpassen irgendwie. Ja. So, Playlist. Wow. Was hast du denn schön mitgebracht?
Ja,
Wucht, Wucht und Flüchtig haben wir ja.
Wucht und Flüchtig.
Ja, genau.
Also einmal, das erste Lied heißt Kann nicht fliegen von Klei. Das ist ein Freund von meiner kleinen Schwester. Und als ich im Krankenhaus war wegen meinem letzten Rückfall, ging es ihr auch sehr schlecht deswegen. Und sie hat mit ihm drüber gesprochen. Und er hat quasi die Gefühle von Angehörig vertont.
Ah, okay.
Ja, und ich glaube, alle, denen ich das bisher gezeigt habe, inklusive mir und auch allen anderen Suchterkrankten, haben ein bisschen Tränen in den Augen gehabt, als sie es gehört haben.
Das können wir, ja.
Und das andere Lied ist von Alligator, Nachbeben. Ja.
Alligator, guter Künstler, muss man sagen.
Liebe ich sehr.
Wird addiert.
Ja, vielen Dank.
Wunderbar. Vielen, vielen Dank dir.
Ja. Ich danke, dass ich da sein durfte.
Ja, selbstverständlich. Du kannst jetzt mal den roten Knopf drücken. Vielen Dank. Ja, und wenn ihr euch wiederfinden konntet in den Erzählungen heute von Helena, oder wenn es euch geht wie mir und Hagen und ihr kämpft mit einer Suchtkrankheit, dann oder wenn ihr Angehörige seid, dann gibt es ganz, ganz viele Anlaufstellen, an die ihr euch wenden könnt. Es gibt die Selbsthilfegruppen, die Therapieeinrichtungen, den Hausarzt. Ihr könnt auch gerne mal Google fragen, wo ihr euch hinwenden könnt. Auf jeden Fall gibt es viele ausgestreckte Hände, die euch ganz leidenschaftlich und aus Herzen gerne helfen wollen. Und nutzt diese Möglichkeit, denn es funktioniert. Bleibt achtsam und bleibt sauber.
Bleibt sauber.
Bleibt sauber.
Folge 43 ist Sucht und Süchtig eine ARD-Koproduktion von SWR und Radio 1 vom RBB.